Was für ein Bild, der Sohn, der dem Papa nacheifert, der Sohn, der den Papa eigentlich immer im Blick hat und wenn es nur aus dem Augenwinkel ist und der automatisch von ihm lernt und es ihm gleich tun will, eben stolz auf den Papa, mit ihm unterwegs sein und natürlich tun, was der Papa tut. Beeindruckt vom Vorbild des Vaters, so eben wie Kinder eigentlich selbstverständlich ihrem Ideal, also zumindest die jüngeren Kinder, ihrem Ideal des Papas folgen. Und genau dieses Bild der kindlichen Nachahmung und des Fokus auf den Vater greift Paulus im heutigen Bibelwort auf und überträgt es auf unsere Beziehung zu Gott, wenn er schreibt, wie als Überschrift, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Schauen wir mal, wie Nachahmung in der Beziehung zu Gott aussieht. Ich lese uns den ganzen Abschnitt Epheser 5, die Verse 1 bis 9 unter dem Thema im Fokus seid Nachahmer Gottes. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Nachahmer Gottes sollen wir sein. Nachahmer als seine geliebten Kinder. Ja, aber was heißt das denn, wenn es hier nicht wie im Anspiel um einen Liegestuhl geht oder dass man eben durchs gleiche Fernglas schaut oder miteinander die Cola aufmacht? Woran sollen wir uns orientieren? Worauf sollen wir unser Augenmerk legen als Nachahmer Gottes? Worauf sollen wir uns fokussieren, um seine Nachahmer zu sein? Zwei Themen will ich heute Morgen herausgreifen und ansprechen. Das eine ist unsere Rolle, in der wir Nachahmer Gottes sein sollen. Ich habe den Eindruck, wir sagen zwar, dass wir Gottes geliebte Kinder sind, verhalten uns aber oft eher, als wären wir Angestellte. Deshalb das Erste im Fokus, seid Nachahmer Gottes als seine Kinder. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder, beginnt Paulus. Auf den Aspekt des Geliebtseins habe ich letzten Sonntag ein Augenmerk gelegt. Heute möchte ich im ersten Teil den Fokus auf die Kindschaft legen. Weil ich den Eindruck habe, dass viele von uns zwar sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes, aber zugleich leben, als wären sie Knechte, Mägde oder von mir aus moderner auch Angestellte und nicht Kinder. Paulus formuliert die Baustellen im Galaterbrief nochmal anders, wenn er dort schreibt, Galater 4, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, du bist nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Weshalb das tatsächlich ein Problem ist, was Paulus hier anspricht? Nun, ein Knecht oder eine Magd oder von mir aus eben auch moderner, ein Angestellter, der wartet auf, also zumindest mal drei Dinge. Auf drei Dinge, auf die Kinder, zumindest jüngere Kinder, nicht warten, die stolz auf ihren Papa schauen. Knechte, Mägde und Angestellte warten auf, dass mir einer heust, was ich da soll, auf gut Schwäbisch, Arbeitsanweisungen. Und dementsprechend dann auch eine angemessene Bezahlung für die geleistete Arbeit. Und schließlich stehen einem Angestellten Freizeit und Urlaub zu. Manchmal habe ich den Eindruck, leben wir nicht als Kinder, sondern genau in diesen drei Zugängen als Angestellte. Indem wir von Gott einen Job wollen. Herr, was soll ich tun? Herr, was ist dran? Herr, wo willst du mich gebrauchen? Herr, was ist mein Weg? Herr, wo ist mein Platz? Wie oft wir den Vater im Himmel fragen, was dran ist, das machen Kinder nicht. Natürlich kennen Kinder Phasen der Langeweile, wo sie dann auch rumquengeln, aber im Normalfall. Es steht doch kein Kind alle zwei Minuten vor seinem Papa und fragt ihn, was es denn jetzt spielen soll. Papa, zeig mir, wo ich jetzt weiterspielen soll, was jetzt mein Platz ist. Kinder spielen einfach. Wer um seine Identität als Gottes geliebtes Kind weiß, der muss sich nicht laufend Jobs abholen, sondern er lebt als Gottes geliebtes Kind und wird aus dieser Gewissheit seiner Identität heraus in großer Freiheit Entscheidungen treffen. Im Vertrauen und in der Gewissheit, dass sie im Einklang sind mit dem Vater im Himmel. Weshalb? Woher können wir das wissen, dass unsere Wege im Einklang sind mit dem Vater im Himmel und mit seinem Willen? Weil wir an seinem Herzschlag sind, weil wir mit ihm leben, weil wir in seinem Wort ihn kennengelernt haben und hoffentlich regelmäßig dran sind und ihn kennen, weil wir mit ihm reden, weil wir mit ihm im Gespräch sind, in den alltäglichen Dingen des Lebens. Und deshalb kennen wir auch den Herzschlag Gottes. Heißt natürlich nicht, dass wir jetzt ohne ihn im Alltag leben. So ist natürlich nicht gemeint. Natürlich ist die Bibel ja voll von Ermutigungen, den Alltag mit Gott zu teilen und er möchte mit uns mitleben. Alles gar keine Frage. Der Fokus an der Stelle ist für mich schlicht und ergreifend der, packen wir an, was uns vor die Füße gelegt ist in dieser Welt und tun das als Christen in der Liebe zu unserem Vater im Himmel und im Vertrauen, dass er uns in diese Welt gestellt hat. Oder tun wir es als Angestellte, die herumeiern und um ihre Identität nicht wissen? Gott hat dir so viele Dinge vor die Füße gelegt. Pack's an. Du kennst seinen Willen. Und wenn es denn doch nicht sein Wille war, dann wird er die Tür auch wieder zumachen und eine andere auf. Und dann die Sache mit der Bezahlung. Kinder werden doch nicht für ihr Kindsein bezahlt. Kinder sind, und das ist ihre Würde, ein Teil des Ganzen. Angestellte haben ein Recht auf Bezahlung, auf den für ihre Leistung, für die Leistung, die sie erbringen, vereinbarten Lohn. Ein Angestellter Gottes dürfte tatsächlich fragen, Gott, wo bleibt mein Lohn? Oder auch in der Gemeinde, wer dankt mir eigentlich? Oder hey Gott, bei allem, was ich einbringe, sollte doch eigentlich größerer Segen fließen. Vor dieser Krankheit und vor diesem Schicksalsschlag, da hättest du mich doch eigentlich bewahren können bei all dem, was ich jede Woche für dich tue. Das ist die Denke eines Knechtes und einer Magd oder eines Angestellten, aber nicht die eines Kindes. Kinder Gottes Sie sind Teil seiner Familiengeschichte. Und das ist unsere Würde. Diese innige, völlig enge Vertrauensbeziehung, in der das normal ist, dass man zusammengehört. Kinder sind Teil der Familiengeschichte Gottes, damit auch seiner Leidensgeschichte mit dieser Welt und seiner Hoffnung für diese Welt und seines Dienstes an dieser Welt. Und dann, welches Kind braucht von seinem Kindsein Freizeit oder Urlaub? Übertragen, oh, langsam wird mir der Glaube ein bisschen anstrengend. Ich muss jetzt mal eine Auszeit nehmen. Oder wenigstens so ein kurzes Timeout. Ich meine, jetzt hier die Wahrheit zu sagen, da fliegt mir alles um die Ohren. Da bleibt mir jetzt nichts als die Lüge. Mal kurzes Timeout von meinem Glauben und meinem Vertrauen auf Gott, dass er es gut macht. Oder schon wieder der da am Straßenrand sitzt. Ich kann es nicht mehr sehen. Immer soll mir was geben. Mal kurz Timeout. Dieses Video, ich kann jetzt nicht ausmachen. Timeout. Angestellte haben ein Recht auf Timeout. Auf Freizeit oder Urlaub. Kinder sind immer Kinder. Was für eine Würde doch, dass wir keine Angestellten sind. Dass wir nicht auf Jobs warten müssen, die Zahlung nur im Blick haben oder schauen, wann endlich wieder Freizeit. Du bist nicht Gottes Angestellte, du bist sein Kind, sein geliebtes Kind. Und das heißt positiv Freiheit, Freiheit und nochmals Freiheit. Freiheit, das Leben anzupacken. Das Leben, das Gott dir vor die Füße gelegt hat, anzupacken und zu gestalten. Und was für eine Freiheit, vor dem Druck aufrechnen zu müssen. Als Christen brauchen wir nicht rechnen. Freiheit auch davon, in zwei Welten zu leben. Ein für mich schwieriges Beispiel war mein eigener Jungenschaftsleiter in der Jugendzeit. Hat Jungenschaft gemacht, mit uns da alles Mögliche. Und als die Jungenschaft zu Ende war, hat der Kumpel ihn direkt vor dem CVM-Haus abgeholt und es ging ab in die Kneipe. Und mit manchem, was dazugehört hat. Ich habe es auch nur mitbekommen in dieser Schnittstelle. Zwei Lebenswelten. Und ich glaube, jeder von uns kennt die irgendwie. Dass es hier eine Welt gibt, in der wir in der Gemeinde sind. Und dann gibt es da eine Welt, weiß die andere Welt von dem, dass du in der Gemeinde bist, in der Schule? Wissen die in der Schule, dass ihr zur Gemeinde gehört, dass ihr Jesus lieb habt? Oder ist die Schule eine Parallelwelt? Und die beiden Welten haben nichts miteinander zu tun? Als Christen gibt es für uns kein Timeout. Das ist unsere Würde und unsere Identität, überall Kinder zu sein. Fazit also, du willst Kind Gottes sein und sagst, dass du ein Kind Gottes bist, sein geliebtes Kind, dann leb auch fröhlich so und nicht als Angestellter. Und wenn du immer wieder in diese Verhaltensmuster zurückfällst oder zu fallen drohst, dieses laufende Fragen, Gott, was will ich tun? Das Warten auf Anerkennung, auf Lohn, Timeout. Dann erinnert uns Paulus, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, lad den Heiligen Geist ein, wenn du diese Muster in dir bemerkst und bitt ihn um diese Freiheit, die er dir schenken will, weil er dich erfüllt als Kind Gottes. War mein erstes, der erste Fokus. Seid Nachahmer Gottes als seine geliebten Kinder. Und noch ein zweites. Seid Nachahmer Gottes und lebt als Kinder des Lichts. von der Identität jetzt zur gelebten Nachahmung. Und da langt Paulus ja schon ziemlich rein. Das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Wow, jetzt hat es doch ein paar steile Ansagen. Worum geht's Paulus? Nun, zunächst ist wichtig, hier geht's nicht um einzelne Handlungen. Ah, da wären wir alle miteinander schon lange enterbt und verloren. Es sind Wesensaussagen, die Paulus hier formuliert, ein Unzüchtiger, ein Unreiner, ein Habsüchtiger. Wobei uns wohl schon klar sein muss, dass dort, wo wir Dinge tun, diese uns natürlich auch prägen. Das ist im ganz normalen Leben so, im Schwierigen wie auch im Guten. Dort, wo wir Dinge tun, prägen die uns und machen die etwas mit uns. Also einer, der jeden Tag angelt, der ist ein Angler. Also völlig schlichte Tatsache, was wir tun, das prägt uns. Aber schauen wir zunächst an, worum es Paulus geht. Und weshalb Paulus auch ausgerechnet diese drei Beispiele in einer Reihe bringt. Also man könnte für dieses Stichwort der Finsternis ja auch ganz andere Lebensformen oder Dinge bringen. Warum nennt Paulus diese drei Dinge? Der Unzucht, der Unzüchtiger, Unreiner, Habgieriger, zusammengefasst Götzendiener. Wir beginnen vielleicht mit dem dritten Stichwort, weil es zumindest in der Theorie das Einfachste ist. Schon Jesus spricht von der Habgier oder formuliert es andersherum. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst Gott oder dem Mammon. Habgier nützt nicht das Geld, das uns anvertraut ist, zum Leben oder Geben, sondern Habgier lässt sich benützen und ist ein Sklave des Geldes. Und deshalb auch hier dann das Fazit, auch Götzendiener, indem Paulus uns fragt, woran hängt unser Herz, woran hängt unser Leben? Vertrauen wir auf Gott, dass er für uns sorgt? Und sind wir bereit zu geben, wo wir haben? Oder hängt unser Leben an den materiellen Gütern? Gehen wir vom dritten Stichwort zum mittleren, dem der Unreinheit. Auch irgendwie in unserer Zeit und Kultur ein bisschen schwieriger Begriff. In der Medizin, Hygiene vielleicht noch irgendwie kommt er vor, aber als biblischer Begriff, worum geht's, wenn die Bibel von Unreinheit spricht? Reinheit oder Unreinheit meint im Alten wie auch im Neuen Testament den Zustand, an dem sich entscheidet, ob ich in der Gegenwart Gottes sein kann oder nicht. Reinheit oder Unreinheit meint in der Bibel im Alten wie auch im Neuen Testament den Zustand, an dem sich entscheidet, kann ich in der Gegenwart Gottes sein oder nicht. Im Alten Testament spielt dann noch eine besondere Rolle die sogenannte kultische Unreinheit. Kultisch, da steckt der Gottesdienst drin. Also kann ich im konkreten alttestamentlichen Gottesdienst, im Kult, im Opferkult, kann ich selber Opfer darbringen? Das haben die Menschen damals mit den Priestern zusammen gemacht. Also bin ich kultisch rein, dass mir das möglich ist, war eine der großen Fragen im Alten Testament. Drittes Buch Mose stellt hier eine ganze Reihe von Verordnungen auf, wo zum Beispiel deutlich ist, kultisch unrein ist, wer innerhalb von einer Woche Kontakt mit einem Toten hatte oder mit Aussätzigen. Oder dann gab es verschiedene Speisen, die als unrein galten. Oder die Zeit der Blutung einer Frau machte sie in dieser Zeit unrein. Und manches mehr, das da das dritte Buch Mose auch nennt. Jesus hat diese kultischen Verordnungen zur Reinheit und Unreinheit außer Kraft gesetzt. Nicht außer Kraft gesetzt hat Jesus die Ordnungen zur Lebensgestaltung. Also wenn wir fragen, eben welche Gebote des Alten Testaments gelten für uns als Christen, die sogenannten Kultgesetze hat Jesus außer Kraft gesetzt. Nicht außer Kraft gesetzt hat er die Ordnungen zum Leben. Zum Beispiel die 10 Gebote, die Konfis gerade lernen. Wenn wir hier an Gottes Willen vorbeileben, wenn wir seine Verbote übertreten, die er uns als Ordnung zum Leben gegeben hat, wenn wir Sünde auf uns laden, indem wir tun, was wir nicht tun sollen, weil es für nicht gut für uns hält, werden wir schuldig. Oder genauso auch, wenn wir Dinge nicht tun, die wir tun sollten, zum Beispiel unseren Nächsten lieben, werden wir schuldig. Und das qualifiziert die Bibel ja auch, Paulus hier im Neuen Testament, als unrein, weil wir mit dieser Schuld, die wir auf uns laden, in einen Zustand kommen, der nicht der Reinheit und der Vollkommenheit Gottes entspricht. Und hier greift jetzt Paulus ein, wenn er uns heute Morgen sagt, deutlich sagt, ein Unreiner kann Gottes Reich nicht erben. Dass wir trotzdem in Reinheit vor Gott stehen können, heute und einmal vor seinem Thron in der Ewigkeit, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Dafür musste Jesus am Kreuz sterben, weil wir diese Reinheit, die Gott auszeichnet, nicht von uns ausbringen. Oder eben Zitat Epheser 5. Christus hat uns geliebt und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Was für ein Geschenk. Und Grund zum Staunen und zur Anbetung. Jesus Christus hat meine Schuld, unsere Schuld auf sich genommen. Und sein Blut reinigt uns von aller Schuld. Was für eine Würde, was für ein Geschenk. Jesus Christus ist es, der dich reinigen will. Und der dich reinigt und heiligt. Im Glauben und im Vertrauen auf ihn. Kommen wir zum Stichwort, das Paulus hier als allererstes nennt, dem der Unzucht. Auch so ein Begriff, über den man nicht jeden Tag spricht. Was ist hier gemeint? Worum geht's? Zunächst meint Unzucht jegliche Form von Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Der griechische Begriff, den Paulus hier verwendet, Porneia, kennen wir auch im Deutschen. Jetzt kann man dieses Thema auf zwei Arten angehen. Entweder der Zeigefinger, das tut man als Christ nicht. Als Christ tut man das und das, aber nicht das. Ich wähle einen anderen Weg, weil es bei Gott nie um Zeigefinger geht, sondern um viel, viel mehr. Ich möchte diese ganzen sexualethischen Debatten und ihre Fragestellungen von der Bibel her angehen. Und damit sind wir mitten in unserem Bibelwort heute Morgen. Wie lebe ich als Nachahmer Gottes? Das ist die Frage, die Leitfrage, von der her wir natürlich dann Entscheidungen im praktischen Leben zu treffen haben. Aber die Leitfrage ist nie bei Gott der Zeigefinger, sondern die Einladung, seid meine Nachahmer. Und die Frage an uns deshalb, wie leben wir als Nachahmer Gottes? Gehen wir noch einmal zurück ins Alte Testament und fragen, welche Funktion hat denn eigentlich die Ehe? Ja, natürlich ist die Ehe von Anfang an zur gegenseitigen Unterstützung gedacht. Zitat 1. Mose 2. Es ist nicht gut, sagt Gott, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und doch geht's beim Thema Ehe quer durch die ganze Bibel nicht nur darum, dass da halt zwei ein bisschen besser miteinander durchs Leben kommen und sich gegenseitig helfen. Weshalb denn soll zum Beispiel der Prophet Hosea eine Hure heiraten? Antwort: Seine Ehe mit dieser Prostituierten ist eine prophetische Zeichenhandlung, mit der er, Hosea, jetzt in Ergänzung zu seiner mündlichen Botschaft, die er zu verkündigen hat, Israel explizit vor Augen führen soll. Genau so lebt ihr an Gott vorbei. Ihr lauft allem Möglichen nach und seid Gott nicht treu. Ihr hurt an Gott vorbei. Prophetische Zeichenhandlung, diese Ehe des Hosea mit einer Prostituierten. Oder Jeremia, weshalb soll Jeremia denn einsam und ledig bleiben? Prophetische Zeichenhandlung, die Gott ihm auferlegt, das mit seiner Person so zu leben, ledig zu bleiben, Botschaft, die Gott damit durch Jeremias Zeichenhandlung, durch sein Leben verkündigen will. Genau so, ihr Israeliten, seid ihr einsam, allein, weil ihr an mir vorbeilebt. Und das Neue Testament verwendet immer wieder das Bild der Ehe und spricht von einer himmlischen Hochzeit. Darauf gehen wir zu, darauf freuen wir uns, auf eine himmlische Hochzeit, in der wir einmal in der Ewigkeit dabei sind. Und das als Gemeinde, die in diesem Bild die Braut ist, des Bräutigams Jesus Christus. Das Bild der Ehe, im Neuen Testament durchgängig ein Bild der engsten Gemeinschaft, der Gemeinde Jesu als Braut und Jesus, von Jesus als Bräutigam in der Ewigkeit, die einmal beginnt mit einer himmlischen Hochzeit, wo wir dann miteinander ewig zusammen sind. Fazit also, die Ehe von Mann und Frau ist nach biblischem Prinzip nicht nur dazu gedacht, dass da zwei Menschen miteinander halt irgendwie besser durchs Leben kommen. Vielmehr ist die Ehe von Anfang an auch unabhängig von den Folgen des Sündenfalls. Die Ehe von Anfang an von Gott auch dazu gedacht, eine prophetische Zeichenhandlung zu sein. Und das nicht nur für Hosea und Jeremia, wie sie alle heißen, sondern auch für uns. Gott will, dass an unseren Ehen, an unserer Liebe und Treue zueinander in unseren Ehen die Menschen Gottes Liebe und Treue, verlässliche Treue zu uns als Gegenüber sehen. Die Idee der Ehe vor dem Sündenfall, an unserer Einheit, an unserer verlässlichen Liebe und Treue, soll Gottes Liebe und Treue zu uns, zur Menschheit erkannt werden. Dass seit dem Sündenfall beide Beziehungen, die zwischenmenschliche und die von Gott zu uns, auch viele notvolle Ebenen haben und von der Vergebung leben, das unterstreicht diesen Zusammenhang nur. Prophetische Zeichenhandlung, dass seit dem Sündenfall unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zutiefst angefochten sind. Ehen, die zerrüttet sind, die zerbrochen sind. Der Partner ist gestorben. Singles, die sich einen Partner wünschen und es tut sich nichts. Dass unsere Beziehungsebene seit dem Sündenfall eine zutiefst angefochtene ist, tut dem keinen Abbruch, dass gerade dort, wo wir in einer Beziehung auch sind oder auch in anderen Ständen Nachahmer Gottes sind und in unseren Ehen darum ringen, seine Liebe und Treue wiederzuspiegeln. Das ist meines Erachtens der Fokus, von dem her wir diese ganzen sexualethischen Debatten, die auch zurzeit laufen, angehen müssen, eben nicht vom Zeigefinger her. Oder auch in der Jugendarbeit. In meiner Jugendzeit war das noch völlig normal, dass mindestens einmal im Jahr das Thema auf dem Tisch lag. Wenn es den Zeigefingercharakter kriegt, dann kippt's. Aber ich möchte ermutigen, dass wir das Thema ansprechen in einer Zeit, in einer Welt, die das Sprechen an der Stelle verlernt hat. Auch weil man, wenn man es anspricht, gelegentlich schnell Prügel kriegt. Aber auch auf der menschlichen Ebene. Ich habe jetzt nur die geistliche Dimension angesprochen. Welches Thema geht denn menschlich tiefer als das Thema der Beziehungen. Und wo ist so viel Verletzung da und so viel Leid und so viel Not und gleichzeitig auch so viel Chance und Glück? Also lasst uns darüber reden, auch über die menschliche Dimension und eben auch über die geistliche, die Paulus hier als Nummer 1 platziert. Er beginnt mit dem Stichwort der Unzucht, weil er eben sagt, hier geht's nicht nur um eine zwischenmenschliche Beziehung. Spiegel, haben wir gesagt, unsere Beziehungsebene zur Ebene Gottes zu uns. Das heißt, dort, wo wir Unzucht leben, ist es wiederum nicht nur eine Frage der Moral, des Zeigefingers, sondern prophetische Zeichenhandlung vorbei an Gott. Vorbei an ihm. Es geht nicht nur um die zwischenmenschliche Verletzung, die wir hier anrichten, sondern es ist immer auch eine Frage in der Beziehung zu Gott. Ich komme zum Schluss und wir halten als Fazit fest. Zwei Themen, die Paulus uns heute Morgen mitgibt und mit denen er uns herausfordert. Nachahmer Gottes zu sein. Nachahmer Gottes sollt ihr sein mit der Identität als geliebte Kinder. Und lebt als Kinder des Lichts, dass wir nicht der Finsternis Raum geben, sondern in seinem Licht, sein Licht widerspiegeln. Das ist echte Freiheit. Und was uns dabei hilft, als geliebte Kinder und als Kinder des Lichts zu leben, das ist neben dem Anspiel von Klaus und Ari vorhin dieser Blick auf den Papa, der Name des heutigen Sonntags. Hat denn jemand parat? Welchen Namen trägt der heutige Sonntag der Passionszeit? Sehr gut, wow, Hammer. Eigentlich die Lateiner und Liturgiker unter uns, bin beeindruckt. Oculi steht im Psalm 25, wir haben es vorher miteinander gebetet, zu Deutsch, meine Augen. Und Psalm 25 führt dann fort, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Lasst uns beten und mit diesem Herrn reden. Danke, Vater im Himmel, für die Freiheit, die wir bei dir haben. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, bei dir zu Hause. Danke für deine Fürsorge, für deine Wertschätzung und für deine Berufung, mit dir diese Welt mitzugestalten. Und danke für dein Versprechen, als deine Kinder auch Erben deines ewigen Reiches zu sein und einmal mit dir gemeinsam deine Ewigkeit zu genießen, dich zu genießen in deiner Fülle. Und lieber Herr, auf dem Weg dorthin, hilf uns, dieses Erbes würdig zu leben. So wie du dich an uns freust und dich auf uns freust und auf diese ewige Gemeinschaft mit uns. Herr, bewahr uns davor, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Hilf uns als deine Nachahmer, Nachahmer deiner Liebe und deiner Treue, ja, dich und deine Liebe und Treue wiederzuspiegeln. Amen.